Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung im Bildungsbereich einen gewaltigen Schub versetzt. Das sehen wir an vielen Stellen. Lehrkräfte und Schülerinnen nutzen beispielsweise Schulplattformen und Lernvideos öfter als bisher und auch die digitale Infrastruktur an Schulen wird mit Hilfe des Digitalpakts stetig besser. Das ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten, bei der es darauf ankommt, digitale Medien und Bildungstechnologien nachhaltig und ausgewogen in unserem Bildungssystem zu verankern. Aus bildungspolitischer Sicht bedeutet das, Forschungsprojekte zu fördern, die hierzu beitragen und zentrale Fragen beantworten. Wie können wir digitale Medien sinnvoll in Lehr-Lernprozessen einsetzen? Welche Kompetenzen und Fähigkeiten muss man dafür haben? Mein Name ist Janina Stange und über die wissenschaftliche Perspektive zum Thema Digitalisierungsschub durch Corona spreche ich heute mit Michael Kerres. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft und Inhaber des Lehrstuhls für Mediendidaktik und Wissensmanagement der Universität Duisburg-Essen. Herr Kerres leitet dort das Learning Lab, das Projekte zu Bildung in der digitalen Welt in verschiedenen Bildungssektoren bearbeitet. Außerdem leitet er das Metavorhaben zum BMBF-Forschungsschwerpunkt Digitalisierung im Bildungsbereich im Rahmenprogramm Empirische Bildungsforschung. Herzlich willkommen, Herr Kerres. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und dass Sie Zeit für uns haben.
Danke, Frau Stange.
Wo erreiche ich Sie denn heute?
Tatsächlich Homeoffice, wie seit einiger Zeit.
Ja, ich glaube, das ist bei den meisten noch der Fall. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Monaten verändert. Wenn es Ihnen recht ist, schlage ich vor, dass wir direkt beginnen.
Natürlich. Ich würde allerdings auch direkt auf Ihre Anmoderation schon reagieren, denn im Grunde genommen dieses Schlagwort Digitalisierungsschub, da würde ich gerne ein Fragezeichen dahinter machen und da würde ich gleich zum Einstieg eigentlich einen Punkt gerne benennen, der mir bei der Diskussion schon sehr wichtig ist. Natürlich haben wir in der Pandemie erlebt, dass die Schulen, die Hochschulen, Bildungseinrichtungen aller Art hier auf die digitalen Techniken angesprungen sind und aus der Not heraus eine Lösung finden mussten und konnten vielfach auch. Aber im Grunde genommen ist meiner Meinung nach schon sehr ernsthaft die Frage zu stellen, was passiert eigentlich nach der Pandemie? Ja, es ist viel ausprobiert worden, es ist sehr viel in Gang gebracht worden, aber im Grunde genommen müssen wir jetzt sagen, sind wir in einer Phase, in der keineswegs feststeht, was in der weiteren Zukunft passiert. Und deswegen ist es mir wichtig, eher darauf hinzuweisen, wir müssen dies jetzt als einen Prozess betrachten, den wir ernsthaft zu gestalten haben, den wir ernsthaft in der Diskussion auch voranbringen sollten, in der Frage, wo wollen wir hin? Was ist uns wichtig? Was sind die Möglichkeiten des Digitalen, um Bildung tatsächlich besser zu machen?
Vielen Dank, das ist ein sehr guter Einstieg, weil ich Sie auch direkt nach diesem sogenannten digitalen Turn fragen wollte, in dem wir uns ja schon viel länger befinden, als die Pandemie andauert. Was meint man denn eigentlich genau damit?
Ja, ich meine, auf der einen Seite ist ganz klar, die Digitalisierung durchdringt die Gesellschaft, durchdringt unsere Lebensbereiche in einer sehr essentiellen Weise und Soziologen sprechen eben halt wirklich auch von einem Einschnitt in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, die mit der Digitalisierung einhergeht. Wir müssen hier doch betrachten, dass so ein Digital Turn, naja, eher so eine programmatische Formulierung eigentlich beinhaltet, dass Deutschland gerade im Bereich Bildung, Gesundheit, Politik, Verwaltung, in diesen Bereichen, die sehr nah am Menschen sind, dass wir da so eine große Skepsis, speziell in Deutschland, haben. Gerade im Vergleich der Industrienation, gerade unter den Bedingungen Pandemie, ist das in den letzten 2 Jahren uns ja so sehr, sehr deutlich geworden.
Genau deshalb denke ich auch, dass die Pandemie natürlich schon eine gewisse Schubkraft hatte, weil der Bedarf ja vorher auch schon da war. Und auch das Wissen, dass es wichtig ist, die Digitalisierung ernst zu nehmen und Prozesse umzustellen. Man war ja durch die Pandemie mehr oder weniger gezwungen, das zu tun.
Die Frage ist nur sozusagen, wenn ich etwas unter Zwang tue und der Zwang fällt weg, was tue ich dann? Ich möchte eigentlich davor warnen, anzunehmen, dass wir den Digital Turn in der Bildung jetzt haben. Das ist nicht so. Diese Skepsis, die ist sehr viel tiefer, kulturell sehr viel tiefer verankert in Deutschland und wir müssen uns dieser Skepsis einfach auch klarstellen und wir müssen sagen, wenn wir Digitalisierung wollen, wenn wir uns sozusagen da auch sozusagen bestimmten Entwicklungen anschließen wollen international, dann müssen wir das sehr aktiv angehen, dann müssen wir da eben halt auch mit entsprechend angelegten Förderprogrammen hier das doch wirklich gezielt adressieren.
Was ist denn aus Ihrer Sicht der beste Weg? Gibt es da Anknüpfungspunkte an Prozesse, die jetzt angestoßen wurden?
Also ich glaube, dass eben diese grundlegende Skepsis, die eben in Deutschland so kulturell verankert ist, dass wir die eben halt auch nur dadurch angehen können, indem wir deutlich machen können, es geht uns hier nicht um Digitalisierung an sich, sondern unser ernsthaftes Ziel ist gute Bildung, bessere Bildung, Lösung von Bildungsproblemen, Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen, der Integration, der Teilhabe, der Verbreiterung von Bildungschancen, von Bildungsgerechtigkeit. Nochmal, ich will nicht einfach mehr Computer in der Schule rumstehen haben. Das möchte keiner meiner Kollegen in der Mediendidaktik. Wir möchten Unterricht besser und anders gestalten. Und deswegen müssen wir eben die Projekte auch so anlegen und auch so kommunizieren und so auswerten und so in die Breite tragen, in denen deutlich wird, hey, schaut mal, Da passiert etwas, da haben wir Möglichkeiten, Unterricht wirklich auf Zielgruppen genauer anzupassen, individueller zu machen, auf bestimmte Herausforderungen besser einzugehen. Das müssen wir auch eben kommunizieren.
Ja, definitiv, dass der Transfer auch gelingt. Ich verstehe, dass Sie kein einzelnes Projekt rausgreifen können, aber vielleicht können Sie zu den Tools etwas sagen. In den Medien ist ja immer wieder präsent, dass beispielsweise Schulplattformen verstärkt genutzt werden, aber auch Lernvideos einen großen Nutzen haben.
Der entscheidende Wirkmechanismus ist ja gar nicht das Medium, sondern der Wirkmechanismus, der diesen Mehrwert erzeugt, das ist ja die Didaktisierung, das ist ja die didaktische Konzeption. Wir beschäftigen uns zum Beispiel sehr stark mit Virtual Reality, mit Augmented Reality. Wir sind da in der beruflichen Bildung unterwegs und sehen da eben halt ganz, ganz spezifische Möglichkeiten, die aber nicht durch die virtuelle Brillen, also durch die VR-Brillentechnologie zustande kommt, sondern durch eine ganz, ganz spezifische didaktische Aufbereitung, die ganz stark eingebettet ist in Lernszenarien. Diese Verankerung an diesen Rahmenbedingungen, die muss gegeben sein, sonst kann so ein Mehrwert gar nicht entstehen.
Haben Sie da ein kurzes Beispiel?
Wir haben da mit Mercedes-Benz, Uni Potsdam zusammen und der ZWH, der Zentralstelle für Weiterbildung in Handwerk, ein VR-System für die Ausbildung von Lackiererinnen entwickelt, die oftmals gar nicht so gute Möglichkeiten haben, in ihrer Ausbildung tatsächlich an Objekten zu üben, das Lackieren zu üben, sodass wir eben mit Mercedes-Benz so eine virtuelle Umgebung entwickelt haben, wo eben mit einer Brille diese Karosserieteile eingeblendet werden und dann mit einer Spritzpistole, einer nachgebildeten, eben geübt wird, den Lackauftrag richtig anzubringen. Und das, finde ich, ist eine spannende Sache, wo man eben halt auf ein wirklich spezifisches Bildungsproblem in der Berufsbildung eingeht, nämlich, dass nicht genügend Übungsmöglichkeiten da sind, dass das übrigens auch nicht gerade sehr umweltfreundlich ist, da so mit Lack rumzusprühen, abgesehen ist es davon ist es teuer.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren.
Gerne. Learning Lab, Uni Duisburg-Essen.
Ach, da kann man das machen?
Da haben wir sozusagen natürlich eine Testinstallation, wo wir eben halt das dann auch untersuchen, im Labor untersuchen, im Feld untersuchen, bei Partnerbetrieben etc. Und wie gesagt, das Learning Lab verstehen wir eben halt als einen Ort, wo wir zusammen mit Partnern Dinge eben halt auch im Labor testen und entwickeln und dann eben halt auch rausgehen im Feld und das dann auch vor Ort erproben.
Das ist ein tolles Beispiel aus der beruflichen Bildung. Ich möchte aber auch nochmal auf Schule und Kitas zurückkommen. Gibt es da auch Ansätze, beispielsweise bei den Lernvideos oder anderen Tools, wo Sie sagen, das ist keine Erscheinung, die in der Pandemie verstärkt aufgetreten ist, sondern da kann man weiter dran arbeiten und das kann ausgewogen mit traditionellen Lehr-Lernprozessen funktionieren?
Die Erklärvideos sind eben halt ein spannendes Phänomen der letzten Jahre. Es ist interessant zu sehen, wie sich die auch Rezeptionsgewohnheiten der Menschen verändern. Wir wissen eigentlich recht viel darüber, was Merkmale von didaktisch gut aufbereiteten Materialien sind. Heute geht es eher um die Frage, wie kann so ein Ökosystem aussehen, in dem eben beispielsweise jetzt Schulserver, Landesbildungsserver, nationale Server, solche Materialien angemessen zusammenführen, bereitstellen, auch Qualitätsmechanismen dort sichtbar werden. Aber sozusagen auf so einer Infrastrukturebene stehen wir natürlich vor einer neuen Herausforderung. Früher war es einfach, da gab es die Schulbuchverlage, die haben eben halt Materialien hoffentlich gut aufbereitet. und bereitgestellt. Das war ein etabliertes System. Aber wie jetzt dieser Switch passiert zu diesem neuen Ökosystem von Bildung, das ist ein großes Thema. Und da ist ja dann auch natürlich das Schlagwort nationale Bildungsplattform, was da vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Drive reinbringen kann, zusätzliche Vernetzungsmöglichkeiten bietet und wo wir auch sehr gespannt sind, wie wir da eben halt die Dinge auch voranbringen können. Wir dürfen das jetzt nicht einfach den großen internationalen Firmen überlassen, jetzt nicht aus so einer allgemeinen Skepsis gegenüber diesen Betrieben, sondern eher wirklich in der Frage, was sind unsere Anliegen in der Bildung und welche Forderungen wollen wir stellen? Wie stellen wir uns die Konfiguration eines solchen Ökosystems vor?
Das heißt, Sie sehen das auch so, dass Wissenschaft und Bildungspolitik da Hand in Hand zusammenarbeiten müssen, um eine Lösung zu finden, die auch flächendeckend wirkt.
Genau, das ist so ein Punkt. Wir müssten auch überlegen, was für Leitplanken wollen wir da definieren. Wir arbeiten auch international mit Kolleginnen zusammen und wir sehen eben, dass es hier doch auch eine spezifisch europäische Sicht auf diese Dinge gibt, die völlig anders ist als in anderen Kulturräumen.
Inwiefern?
Die europäische Sicht, die würde ich jetzt, also das ist aber eine These von mir, die würde ich eben so definieren, das müsste eine Sicht sein, sollte eine Sicht sein, die im Grunde genommen auf einem dezentral föderierten System basiert, wo es ja sozusagen nicht die zentralistische Lösung gibt nach dem Motto, in Berlin steht ein Server und da ist alles drauf und so. Das ist die Lösung, die tatsächlich ja eben halt ganz, ganz fundamental in China vorangebracht wird. Ne? Da wird also ganz zentralistisch eben halt werden die Materialien für alle Schulen, alle Bildungseinrichtungen eben halt vorgehalten. Diese Lösung, glaube ich, wird uns nicht vorschweben, sondern wir müssen hier eben von einer liberalen Demokratie ausgehend sozusagen eine Struktur schaffen, in denen die verschiedenen Akteure in einer definierten Weise zusammenwirken, um es mal so einfach zu sagen. Und wir würden es eben, glaube ich, in Europa auch nicht, wie jetzt vielleicht in den USA, eben einfach nur einem sozusagen marktwirtschaftlichen System überlassen wollen, wo man sagt eben halt, naja, die Firmen speisen halt was ein und dann muss sich das irgendwie entwickeln. Sondern wir hätten, glaube ich, schon auch gewisse, wie gesagt, Leitplanken und Ideen, wie dieses Ökosystem Bildung eigentlich aussehen könnte.
Was ganz klar wird, ist, wie komplex das Thema ist. Wie viele Komponenten zusammenspielen und auch die Ausgewogenheit eine große Rolle spielt, nämlich digitale Medien in den Unterricht einzubinden und dabei Lehr-Lern-Prozesse nicht aus dem Blick zu verlieren. Deswegen würde ich auch gern nochmal darauf zurückkommen. Die Projekte aus dem BMBF-Forschungsschwerpunkt Digitalisierung im Bildungsbereich berichten davon, dass mit der Pandemie digitale Bildungstechnologien und Medien nur als Ersatz für tradierte Lernformen eingesetzt werden. Die Rede ist von einem strukturkonservativen Rollback. Wie schätzen Sie das ein?
Ich schätze das so ein. Die Pandemie hat uns sehr stark natürlich konfrontiert mit der digitalen Technik in allen Bildungssektoren. Es sind viele Schwachstellen auch deutlich geworden. Es ist auch viel investiert worden und es wird auch weiterhin sicherlich einiges investiert. Es ist aber weitgehend offen, wie die Zukunft der Bildung in diesen Sektoren aussehen wird, wo also eben halt traditioneller Unterricht im Grunde genommen fortgeführt wird, nur mit diesen eben jetzt halt irgendwie verfügbaren Tools. Dieser Weg, den müssen wir diskutieren. Wir erleben ganz viele gesellschaftliche Umbrüche und Bildung hat die wichtige Aufgabe, eben halt Gesellschaft hier auch weiterzuentwickeln. Und deswegen kann es nicht ausreichen, einfach zu sagen, oh, jetzt haben wir, was weiß ich, so und so viel WLAN in Schulen. Mir geht es wirklich um die Frage und da müssen wir auch die Forschung hier mitnehmen. Wie können wir eben durch diese Projekte auch tatsächlich einen Beitrag leisten, um Bildung vorwärts zu bringen?
Das ist ein sehr guter Punkt. Sie haben mehrfach die gesellschaftlichen Entwicklungen angesprochen und Inklusion ist da ja auch ein großes Thema. Kann man mit digitalen Bildungstechnologien auch inklusives Lernen gezielt fördern?
Theoretisch ja, nur praktisch findet das nicht wirklich statt, würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen. Also sozusagen, das Digitale hat ja genauso auch Exklusionsmechanismen. Durch das Digitale kommt ein neuer Akteur hinzu, der sowohl Inklusionsoptionen eröffnet, aber gleichzeitig auch Exklusionsmechanismen beinhaltet. Ich glaube, das ist auch so ein großes Thema unter dem Label Teilhabe, die Menschen mitnehmen können, Bildungschancen voranbringen. Unter diesen Schlagworten wird es ja auch in der Mediendidaktik diskutiert.
Genau in diesem Kontext möchte ich auch gerne noch mal kurz auf das Thema Homeschooling eingehen. Darunter versteht man ja eigentlich, dass Eltern, die auch die entsprechende Qualifikation mitbringen, ihre Kinder zu Hause unterrichten. Davon konnte ja nicht die Rede sein in der Pandemie. Das ist ein weiterer Exklusionsmechanismus gewesen an der Stelle, wie Sie eben auch schon sagten. Und deshalb würde mich auch interessieren, ob Sie da Erkenntnisse zu den Auswirkungen haben.
Ja, ich will es nochmal abstrakter sagen, also auch da, wo wir tatsächlich Daten zu haben. Die Annahme ist ja teilweise gewesen, ich sage jetzt schon wirklich Vergangenheit, dass durch die Digitalisierung Bildung leichter zugänglich wäre, dass durch die Digitalisierung ja jetzt einfach alles im Internet ist und nun alle Menschen alles lernen könnten. Die Zahlen dazu zeigen genau das Gegenteil. Durch diese Mechanismen der Bereitstellung von digitalen Medien profitieren vor allen Dingen eben die Leute, die eben schon viel Bildung haben. Wir können nicht sagen, dass aus der Pandemie-Erfahrung heraus sich nun automatisch diese und jene Schritte ergeben werden oder müssen, sondern wir müssen diesen Diskurs führen, wo wollen wir hin, welchen Beitrag können wir leisten und wie können wir Medien nutzen, um das wirklich vorwärts zu bringen.
Damit haben Sie meine nächste Frage vorweggenommen, weil ich nach eben diesem sozioökonomischen Gap auch fragen wollte, der sich durch digitales Lernen ergibt. Ich glaube, es wird ganz deutlich, wie bedacht man das angehen muss und dass es nicht so ist, dass man davon ausgehen kann, wir haben jetzt diesen Schub bekommen, jetzt laufen viele Dinge und das ist auch gut so, wie es läuft.
Wenn wir glauben, dass dieser Schub tatsächlich stattgefunden hat, also ich würde diesen Begriff auch gar nicht benutzen, ne, sondern auch in der Forschung redet man bei uns eher von eben Emergency Remote Teaching. Also das war sozusagen eine Notfallreaktion. Fertig. Was danach kommt, weiß kein Mensch. Digitalisierungsschub ist ja die Annahme, dass der Schub, der ist dann einmal da. Aber die Gegenthese lautet ja eben halt, naja, das ist halt eben eine Notfallreaktion gewesen. Und was danach kommt, wissen wir nicht. Sondern wir müssen es, wenn wir es wollen, müssen wir es gezielt auch in die Wege leiten.
Wir haben jetzt ganz viele Punkte und Bereiche angesprochen, die zusammenspielen. Mich würde interessieren, wo Sie das größte Potenzial einerseits und die größte Baustelle andererseits in der Digitalisierung im Bildungsbereich sehen.
Ich bin natürlich davon überzeugt und auch begeistert davon, dass wir mit den digitalen Medien unglaubliche Möglichkeiten haben, Lernprozesse anders zu gestalten, dass wir Lernprozesse intensivieren können, dass wir auch Bildung völlig anders organisieren können. Wir können auch unter der Perspektive des lebenslangen Lernens den Menschen Lernangebote ganz anders anbieten. Ich glaube aber, dass wir eben halt auch in den Projekten, auch die wir betreuen, die wir unterstützen in dem Meta-Vorhaben oder mit denen wir am Learning Lab arbeiten, dass wir noch mehr den Fokus drauf lenken müssen, solche Mehrwerte auch stark herauszuarbeiten. Deswegen glaube ich, dass wir da in der Richtung noch stärker aktiv sein können.
Herr Kerres, vielen Dank für das spannende Gespräch und die interessanten Einblicke.
Ich danke Ihnen.
Der Forschungsschwerpunkt Digitalisierung im Bildungsbereich ist Teil des BMBF-Rahmenprogramms Empirische Bildungsforschung, das unser Bildungssystem mithilfe von wissenschaftlichen Erkenntnissen nachhaltig verbessern will. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.